Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Bei Ermittlungen wegen Kinderpornografie, da müssen Polizisten und IT-Experten sich oft durch Festplatten und DVDs mit hunderten Gigabyte an Daten und zigtausenden Dateien klicken und sie aufmerksam durchsuchen, um Beweise zu sichern. Zukünftig sollen sie bei dieser eher weniger schönen Arbeit von Computern mit künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Was das bringen soll, das klären wir gleich. Außerdem geht es bei uns heute um den deutschen Wald, dem der Klimawandel schon jetzt zusetzt. Und wir schauen nach Sachsen. In 4 Wochen wird dort ein neuer Landtag gewählt und seit heute können sich Wähler mit dem Wahl-O-Maten über Programme der Parteien informieren. Nein, ein rechtsfreier Raum ist das Internet nicht, auch wenn das immer mal wieder behauptet wird. Grundsätzlich gelten online die gleichen Regeln wie in der analogen Welt auch. Und auch die Strafverfolger kommen den Internetkriminellen oft genug auf die Spur. Das gilt auch im Kampf gegen die Verbreitung von Kinderpornografie. Da sind den Ermittlern in den vergangenen Jahren immer mal wieder spektakuläre Festnahmen gelungen. Dabei werden dann oft massenhaft Festplatten, CDs und DVDs mit Fotos, Videos und anderen Dateien beschlagnahmt. Und genau die machen den Ermittlern Probleme, denn sie müssen aufwendig ausgewertet werden. Zukünftig sollen die Ermittlungsbehörden dabei von Computern mit künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Ein entsprechendes Projekt wurde heute Vormittag in Düsseldorf vorgestellt. Mein Kollege Moritz Küpper war dabei. Herr Küpper, was ist denn an der Auswertung dieser Datenträger so kompliziert?
Naja, da gibt es verschiedene, in diesem Fall vor allem technische Fragen der Möglichkeit, aber eben auch rechtliche Hürden, die eingehalten werden müssen. Und das ist in diesem Fall etwas, woran man vielleicht nicht in erster Linie denkt, wenn man hört, dass eben mit digitalen Mitteln, mit digitalen Hilfsmitteln nun eben Datenmaterial ausgewertet werden soll. Aber die Justiz und die ausführenden Organe und Personen, also Polizistinnen, Polizisten, Staatsanwälte, müssen natürlich gerade im Umgang mit so brisantem Material wie Daten, Fotos, Videos, die Kinderpornografie zeigen, sehr sorgfältig umgehen. Da gibt es den Datenschutz, da gibt es aber vor allem strafrechtliche Hürden. Das Ganze darf ja nicht verbreitet werden. Das alles sind Fragen, die natürlich reinspielen in diese Frage der technischen Möglichkeiten. Also konkret lautet die: Ist es möglich, solche Prozesse auszulagern in eine Cloud, also externe Rechenleistungen zu nutzen? Und falls ja, unter welchen Möglichkeiten? Das mag profan klingen, aber bislang war es eine Art juristischer Leitsatz, dass sich eben das Cloud-System, sprich das digitale Auslagern von Material, eben nicht mit den Auflagen, mit den Anforderungen an die juristische Datensicherung verträgt. Und dieser Schritt, dieser erste Schritt, der ist den Menschen der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen, kurz ZAK-NRW, so heißt das Ganze, das bei der Staatsanwaltschaft in Köln angesiedelt ist, nun wohl gelungen, zusammen mit Akademikern von der Universität aus dem Saarland und mit der Firma Microsoft. Das Ganze ist ja ein bundesweit einzigartiges Projekt unter der Federführung von Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, dem Leiter dieser ZAK. Und der hat heute die Bedeutung dieses ersten Schrittes, sozusagen die juristisch tragfähige Möglichkeiten der Auswertung mit technischen Mitteln zu schaffen, betont.
Weil wir es erstmalig geschafft haben, moderne IT-Techniken wie Cloud Computing, wie künstliche Intelligenz konkret in die Nähe einer Anwendung für die Justiz zu bringen. Ich glaube, das ist ein zentrales Projekt für die IT-Fähigkeit der Justiz.
Also konkret heißt das, die Idee dahinter bei dieser Verschlüsselung ist, dass man diese Bilder, diese kinderpornografischen Bilder so abstrahiert, verkleinert, ihnen gut 80% der Informationen und Daten entzieht, sodass sie dann immer noch einen Informationsgehalt für die Behörden haben, für die Menschen, die aber in den Besitz kommen könnten, salopp gesagt Datenschrott sind und damit auch nicht mehr als kinderpornografisches Material im juristischen Sinne gelten. Also dieses Fundament, auf dieser Basis soll es jetzt weitergehen mit Hunde- und Katzenbildern sowie mit pornografischem, also strafrechtlich nicht relevanten Material wurde bereits experimentiert. Nun folgt eben die Testphase mit echtem Material, denn das Ganze dient natürlich nur einem Zweck, der bislang schwierigen Auswertung und dann die Verfolgung zu verbessern.
Was bedeuten denn diese ganz konkreten Probleme bisher für die entsprechenden Ermittlungsverfahren?
Ja, das Hauptproblem sind einfach die Massen an Daten, die perspektivisch auch noch ansteigen werden. Also NRWs Justizminister Peter Biesenbach von der CDU, der brachte es heute zum Auftakt dieser Pressekonferenz auf den Punkt, als er da eine Überschrift vorgelesen hat. Polizei hat 2018 in NRW 1000 Terabyte Kinderpornos sichergestellt. Ein NRW-Ermittler bräuchte etwa 2000 Jahre, um diese Daten zu sichern, hieß es da. Und er hat das Ganze auch noch mit weiteren Zahlen unterlegt. In NRW waren es Ende März diesen Jahres insgesamt 1895 Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie anhängig, aber nur in 228 Fällen oder Verfahren, also in einem von 9, konnten die Beweismittel ausgewertet werden. In fast 600 Fällen konnten die Durchsuchungsbeschlüsse noch gar nicht vollstreckt werden. Sprich, die Behörden kommen einfach nicht hinterher und da sollen eben, so hofft man, diese neuen technischen Möglichkeiten helfen, für mehr Schnelligkeit sorgen.
Wie können denn diese Computer mit künstlicher Intelligenz denn da zukünftig helfen?
Naja, sie sollen so eine Art Assistenzfunktion einnehmen. So erhofft sich das zumindest der Oberstaatsanwalt Hartmann, der Leiter dieser ZAK.
Ziel ist es nicht, dieses Projekt ist es nicht, am Ende einen automatisierten Staatsanwalt oder einen Robocop zu schaffen, sondern wir wollen ein Tool schaffen, das die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in die Lage versetzt, nur noch die Bilder bewerten zu müssen, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für Kinderpornografie vorliegt. Vereinfacht gesagt, der Algorithmus wertet die Bilder voraus und klassifiziert sie nach Wahrscheinlichkeiten für Kinderpornografie. Der Ermittler guckt dann nicht 10.000 Urlaubsfotos durch, bei denen von vornherein feststeht, dass keine Strafbarkeit vorliegt, sondern nur noch die Bilder, bei denen er mit seiner Expertise bewerten muss, Kinderpornografie und strafbar oder nicht.
Soweit sagt es also Oberstaatsanwalt Hartmann. Ein weiterer Vorteil ist, diese ganzen Prozesse können, wenn sie denn technisch möglich sind, parallel laufen. Sprich, der Computer muss nicht hintereinander arbeiten, wie das ein Mensch tun würde, sondern kann das parallel machen. Und wenn die Materialmengen wachsen, dann kann man eben einfach mehr Kapazität dazuschalten und man kann somit eben das Personal entlasten. Sprich, Polizistinnen und Polizisten, aber auch Menschen bei der Staatsanwaltschaft, die können sich dann mit anderen Dingen beschäftigen, müssen nicht mehr, wie es bisher die Regel ist, stundenlang Fotos und Videos durchschauen.
Gibt es denn da noch Probleme jetzt bei der Auswertung oder ist das tatsächlich schon relativ ausgereift?
Naja, das Ganze ist ein Forschungsprojekt, bei dem es eben jetzt Fortschritt gegeben hat, weitergeben wird, aber es ist eben noch nicht abgeschlossen. Es muss sich also erst noch beweisen, ob der Computer, die künstliche Intelligenz, diesen Auswertungsprozess auf dem Niveau von herkömmlichen Menschen leisten kann, zumindest mit einer Trefferquote im Bereich von 90% und mehr. Das war eine Zahl, die heute genannt wurde. Und erst dann wird das Ganze praxistauglich werden und auch für Entlastung sorgen können. NRWs Justizminister Biesenbach, der wurde heute nicht müde zu betonen, dass er hoffe, dass das eine Frage von Monaten sei, dass das Ganze eventuell schon nächstes Jahr einsetzbar sei. Aber wie gesagt, das ist eine Hoffnung und die Praxis muss zeigen, ob sich diese erfüllen lässt. Die Voraussetzungen jedenfalls, vor allem die rechtlichen, die sind scheinbar geschaffen worden.
Nordrhein-Westfalen will zukünftig mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Datenmassen in Verfahren wegen Kinderpornografie auswerten lassen. Vielen Dank, Moritz Küpper nach Düsseldorf. In den letzten Tagen, da hat es ja zumindest hin und wieder mal ein wenig geregnet. Mancherorts gab es sogar richtig fette Unwetter. Doch die Lage in den deutschen Wäldern, die ist nach wie vor dramatisch. Erst der heiße Sommer im vergangenen Jahr, dann der trockene Winter. Ja, und auch dieses Jahr waren Frühjahr und Sommer bisher eher trocken und heiß. In vielen Regionen geht es den Wäldern deshalb so schlecht wie schon lange nicht mehr. Und Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Rainer Janke hat sich an einem Wald in Nordhessen umgeschaut.
Karl-Gerhard Nassauer ist nicht nur Leiter des Forstamtes in Jesberg im Schwalm-Eder-Kreis, er ist auch Förster mit Leib und Seele. Was Nassauer derzeit im Wald erlebt, es ist ein Schreckensszenario. Wir stehen am Waldrand bei Niedermöllrich und Nassauer zeigt mit dem Finger hoch in die Kronen der Fichten und Buchen.
Wenn man sich das genau anschaut, in die Kronen hineinschaut, dann sieht man halt dort sehr viele Bereiche, wo keine Belaubung mehr ist. Und gerade am Waldrand täuscht dieser grüne Aspekt noch, weil halt sehr viele Sträucher dieses üppige Grün vortäuscht, was eigentlich in dem Kronenbereich gar nicht mehr vorhanden ist.
Revierförster Wolfgang Bauer stößt zu uns und zeigt uns eine Stelle im Wald, in der die meisten Bäume schon abgestorben sind und wo auch der Laie sieht, hier stimmt etwas nicht.
Rot gefärbte Fichtenkronen, die dann irgendwann in eine komplett nadellose Krone übergehen, also einfach schlichtweg ein trockener Baum ohne Rinde.
Hitze und Trockenheit, fehlende Niederschläge, daraus resultierend Pilz- und Borkenkäferbefall der geschwächten Baumbestände. Genau deshalb steht es schlecht um den hessischen Wald, sagt Nassauer.
Nun war nicht nur das Sommerhalbjahr extrem trocken, sodass die Wasservorräte im Boden vollkommen aufgebraucht waren, sondern leider war auch der Winter zu trocken, sodass die leeren Bodenwasserspeicher auch nicht aufgefüllt worden sind.
Dies alles sind Anzeichen des Klimawandels. Der kommt schneller als befürchtet und schädigt vor allem den Wald.
Wir haben halt überhaupt gar keine Ressourcen an Wasser mehr im Boden. Und unsere Bäume haben einfach das Lebenselixier nicht mehr zur Verfügung, was sie zum Wachsen brauchen. Und dann geht das bis zum Absterben.
Die hessischen Förster können derzeit nur noch reagieren, das Schlimmste verhindern. Denn wegen der Trockenheit frisst sich der Borkenkäfer in einer Geschwindigkeit durch den Wald, die keiner erwartet hat. Auch nicht Revierförster Michael Hickmann, der einen aussichtslosen Kampf gegen Buchdrucker und Kupferstecher führt.
Es wurde im Frühjahr dann sehr schnell sehr warm, auch lange trocken jetzt. Und das ist etwas, was den Borkenkäfer sehr begünstigt. Hier insbesondere den Buchdrucker, den größten, für uns entscheidenden Borkenkäfer.
Karl-Gerhard Nassauer führt mich weiter an einen Holzlagerplatz am Waldrand. Da, wo eigentlich Edelholz verkauft wird, liegen derzeit Tausende von Fichtenbaumstämmen.
Das sind tatsächlich alles Hölzer, die von den Borkenkäfern befallen sind. Das ist auch ein wesentlicher Grund, warum wir das möglichst schnell aus dem Wald haben möchten, weil in diesen Stämmen sind eben auch Borkenkäfer noch drin, ne? Und versuchen deswegen, das Holz so schnell wie möglich aus dem Wald zu bekommen.
Was aber tun, um die ökologische Katastrophe zu stoppen? Es müssen die Freiflächen wieder aufgeforstet werden und das vor allem mit Bäumen, die sich den neuen klimatischen Bedingungen angepasst haben. Hessenforst wird dazu in den kommenden Jahren 80 Millionen Euro investieren und 20 Millionen junge Bäume pflanzen. Aber das alles kostet nicht nur viel Geld, sondern auch viel Zeit. Erst nach 40 bis 60 Jahren werden die Lücken frühestens geschlossen sein, wenn nicht neue Hitzewellen und Stürme neue Wunden reißen. Und so blickt nicht nur Karl-Gerhard Nassauer derzeit mehr als besorgt in die Zukunft des hessischen Waldes.
Die Entwicklung ist von unserer Seite aus nicht mehr kontrollierbar. Und es hängt jetzt sehr stark natürlich auch von der Witterungsentwicklung der nächsten Wochen ab, ob wir wirklich eine richtige Waldkatastrophe bekommen oder aber wir nochmal sozusagen eine Zeit bekommen, um halt mit der Schadsituation besser umgehen zu können, als wir das jetzt können.
Der Klimawandel setzt unseren Wäldern zu. Rainer Janke war in Nordhessen für uns unterwegs. Noch knapp 4 Wochen, dann ist für die Politiker in Sachsen und Brandenburg der Tag der Wahrheit, sprich die Landtagswahlen finden statt. Wer noch nicht weiß, wen er wählen soll, dem helfen dann in solchen Situationen bei Wahlen schon seit über 15 Jahren der sogenannte Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung. Auf der zugehörigen Webseite können interessierte Wähler dann mit ein paar Mausklicks die Wahlprogramme der Parteien mit ihren eigenen politischen Interessen und Vorstellungen vergleichen. Die Version für die Landtagswahl in Sachsen, die wurde heute Vormittag freigeschaltet und drumherum gab es dann auch gleich noch eine kleine Pressekonferenz mit den Spitzenpolitikern, die den Wahlomat getestet haben. Vor Ort war unser Landeskorrespondent Bastian Brandau. Herr Brandau, gab es denn bei diesem ersten Test irgendwelche überraschenden Ergebnisse? Muss irgendeiner der Spitzenpolitiker jetzt seine Partei wechseln, weil das Programm doch nicht so richtig gepasst hat?
Also es war durchaus unterschiedlich. Es gab keine oder geringe Abweichung bei den SpitzenpolitikerInnen, die vor Ort waren, von CDU, Linke, AfD und den Grünen. Die grüne Spitzenkandidatin Katja Mayer hatte sogar 100% Übereinstimmung und bei den anderen waren es 98, also eine Frage, wo eben die Übereinstimmung nicht da war. Dann der Generalsekretär der SPD, Henning Hohmann, da gab es 85% Übereinstimmung, aber immerhin war seine SPD die stärkste Partei in seinem Wahlomaten sozusagen. Und aber es gab durchaus eine Überraschung bei Christine Franke. Sie ist auf Platz 2 der Landesliste für die FDP, die hier im Moment nicht im Landtag ist. Da lag sogar eine andere Partei vorn.
Uiuiui.
Da lag die CDU vorn bei ihrer Umfrage.
Vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, wie funktioniert denn dieser sächsische Wahlomat?
Es ist im Prinzip eine Adaption des Wahlomaten, den viele kennen werden, eben für die sächsische Landtagswahl mit sächsischen Themen. Größtenteils 38 Thesen sind aufgestellt worden, vom Umgang mit dem Wolf, über den Ausstieg aus der Braunkohle oder das längere gemeinsame Lernen. Das sind ungefähr etwa Themen und dann kann man jeweils anklicken, Zustimmung, Ablehnung oder neutral und kann auch noch Themen, die einem besonders wichtig sind, doppelt gewichten. Und hier hat in dem Fall die Landeszentralung für politische Bildung aus den Programmen der Parteien eben herausgearbeitet, wie die Parteien zu diesen Thesen im Einzelnen stehen. Und am Ende erfährt man dann, welche Partei am meisten mit den eigenen Einstellungen übereinstimmt. Das Ganze ist ja gedacht als eine Entscheidungshilfe, aber eben auch als Diskussionsansatz. Das wurde heute nochmal gesagt, gut 60% der Menschen reden eben über ihren Wahlomaten nach dem Motto, was ist denn eigentlich bei dir herausgekommen? Und rund um die Europawahl, da gab es ja eine Auseinandersetzung um den Wahlomaten mit der Kleinstpartei Volt, die fühlte sich benachteiligt, weil man nur 8 Parteien voraus einstellen konnte. Da gab es dann einen Vergleich und jetzt kann man auf einmal alle Parteien anklicken. Das ist dann etwas unübersichtlich bei den 19 Parteien, die hier in Sachsen antreten.
In 4 Wochen ist die Wahl. Wie verläuft denn der Wahlkampf bisher so? Was sind die großen Themen? Was sind vielleicht auch die Aufreger?
Ja, bisher empfinde ich es eher als schleppend. Es sind auch noch Sommerferien. Die vorletzte Woche beginnt jetzt. Das merkt man eben schon. Viele sind im Urlaub, aber natürlich hängen die Plakate und es geht mit jeder Woche ein bisschen mehr los. So wirkt es auf mich zumindest. Ministerpräsident Michael Kretschmer, der ist schon jetzt sehr viel unterwegs. Der Wahlkampf in den einzelnen Wahlkreisen, der beginnt jetzt so richtig mit Ständen in Fußgängerzonen, Diskussionsveranstaltungen und auch an Haustüren wird geklingelt. Ja, wir hatten einen Aufreger hier über Wochen. Das waren die Listen der AfD. Da hatte der Wahlausschuss aus formalen Gründen nur einen Teil der Liste zugelassen. Anfang Juli war das entschieden worden, Platz 1 bis 18. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof hat das dann vorläufig auf Platz 30 erweitert und die endgültige Entscheidung, das kommt in der kommenden Woche, das ist also ein formaler Aufreger sozusagen. Dann ging es um eine Leipziger Kita, die auf Schweinefleisch verzichtet hatte. Da sind die AfD und die CDU drauf angesprungen, sahen das Abendland untergehen. Es gab dann Drohungen gegen die Kita und die Mitarbeiter, die der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung von der SPD öffentlich gemacht hat und gesagt hat, so geht das nicht, das ist keine Art der Auseinandersetzung. Aber genau, dazu gehört auch, dass es einen Anschlag gab auf die Wohnung einer linken Politikerin in Zittau. Da sind die Umstände unklar, aber das ist natürlich etwas, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Von den Themen, da versuchen die Parteien bisher Themen zu setzen, aber mir fällt es bisher schwer zu sagen, es gibt hier ein übergreifendes Thema, das wirklich für alle irgendwie die Bedeutung hat. Also auf der einen Seite ist es natürlich Bildung und Schule, Ländersache, die Frage nach dem gemeinsamen längeren Lernen, die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum spielt eine Rolle, der Klimaschutz, der bessere öffentliche Personennahverkehr, das sind Themen genau wie die innere Sicherheit oder der Umgang mit Rassismus oder Rechtsextremismus, das sind die Themen und das werden wohl auch die Themen sein, um die es hier geht in den kommenden 4 Wochen.
Die spannende Frage ist ja auch, ob die CDU wieder die stärkste Partei wird und weiterhin den Ministerpräsidenten stellen kann. Bei der Bundestagswahl und bei den Europawahlen hat in Sachsen ja zuletzt die AfD die Nase vorn. Wie ist denn Ihre Einschätzung da so 4 Wochen vor der Wahl?
Ja, im Prinzip hat sich da zumindest, wenn man die Umfragen zur Landtagswahl sich anschaut, wenig verändert, seitdem Michael Kretschmer hier Ende 2017 auf Stanislaw Tillich gefolgt ist. Die CDU und die AfD liegen da vorne Kopf an Kopf. Die CDU hat zuletzt eher ein wenig eingebüßt Und mein Eindruck von vielen Veranstaltungen ist es, für die CDU wird es schwierig, diese Wähler von der AfD zurückzuholen. Die AfD gibt sich hier in Sachsen bürgerlich, ist inhaltlich allerdings voll auf dem Höcke-Kurs. Und Michael Kretschmer grenzt sich auf der einen Seite von der AfD ab, schließt Koalitionen aus, aber versucht auch wieder mit grenzwertigen Thesen oder Aussagen Wähler von der AfD zurückzuholen. Das klappt also nicht. Also es bleibt dieses Kopf-an-Kopf-Rennen bis zuletzt, denke ich, und viel wird auch von der Wahlbeteiligung abhängen.
In knapp 4 Wochen wird in Sachsen gewählt und seit heute ist der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl online. Danke, Bastian Brandau, für diese Einschätzungen. Und damit geht Deutschland heute langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Thekla Jahn mit der Sendung Campus und Karriere. Thema bei ihr unter anderem das Familienentlastungspaket für Berliner Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.